Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Das sagte ich ja schon. Mein Name ist Andreas Speit. Ich bin Sozialwissenschaftler und bin bei der TAZ, der Tageszeitung in Norddeutschland, für das Thema Rechtsextremismus und Rechtspopulismus zuständig und durfte auch mittlerweile einige Bücher schreiben zu verschiedenen Aspekten des Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Einige, die auch hier auf den Tafeln gezeigt werden, sind dabei, wie Frauen in der rechtsextremen Szene oder eben auch die europaweiten Netzwerke. Ich bin als Referent heute eingesprungen, weil andere erkrankt waren, nicht konnten. Das hat mich trotzdem sehr gefreut, dass ich gefragt worden bin. Und ich würde gerne versuchen, so in circa 25 Minuten einen schnellen Überblick zu geben, was gerade aktuell in der rechtsextremen und der rechtspopulistischen Szene eigentlich am Start ist. Und wenn ich schon so schnell rede, liegt es genau aus diesen Gründen. Ich möchte nämlich die Zeit einhalten. Tatsächlich, gebe ich es ganz offen zu, liegt das auch am Journalismus. Wir haben oft nicht viel Zeit. In 3 Minuten soll eigentlich die gesamte Analyse präsentiert werden. Und das versuchen wir dann meistens auch einigermaßen. Aktuelle Entwicklung, was heißt das eigentlich? Man denkt manchmal bei dem Thema, ach, Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, A, was geht mich das an? Und B, oh Gott, schon wieder. Und C vielleicht noch, und jetzt auch noch in der Schule, wie so ein Lehrauftrag. Das ist ja auch nicht gerade super spannend. Tatsächlich ist das auch ehrlich gesagt eins der großen Probleme. Wir haben immer wieder bei der Auseinandersetzung mit dem Thema damit zu tun, dass unglaublich viel so Abwehrhaltungen da sind, berechtigt oder unberechtigterweise, weil vielleicht das im Unterricht nicht so peppig rübergebracht wird oder weil es eine Dauerberieselung vielleicht in anderen Kontexten gibt, aber eben auch, weil es unglaublich viele Klischees über dieses Thema gibt. Und gegen diese Klischees möchte ich heute so in diesen 25 Minuten ansprechen, nämlich unter anderem das eine Klischee, dass wir es dort immer nur mit dummen, desorientierten Jugendlichen zu tun haben. Natürlich gibt es die auch, alkoholisiert, gewaltbereit und blöd und arbeitslos, aber das ist eben nicht die gesamte rechtsextreme Szene. Und längst erleben wir eben auch in den letzten Monaten, um es vorsichtig zu sagen, einen enormen Anstieg, wo wir sagen können, dass die ganze Hetze in den letzten 1,5 Jahren oder 2 Jahren von Pegida beispielsweise und Wehrt-Euch-Kampagnen oder Nein-zu-Heim-Kampagnen längst auch Ausdruck aus der Straße gefunden haben. Und hier nenne ich nur aktuelle Beispiele. Unter anderem haben nämlich gerade in Schwerin, und ich reise ein bisschen durch Norddeutschland, am 30. September tatsächlich mehrere Menschen, 30 rechtsextreme, jugendliche Migranten durch die Stadt gejagt. Ganz gezielt aufgelauert, in 2 Gruppen sich aufgeteilt, auf dem Marienplatz, das ist ein zentraler Platz in Schwerin, angefangen sie zu jagen, in eine Seitengasse zu treiben und dort sind sie dann zusammengeschlagen worden. Tatsächlich ist relativ schnell der Polizei bekannt gewesen, dass das keine besorgten Bürger alleine gewesen sind, sondern dass es eben tatsächlich auch bekannte Rechtsextreme gewesen sind, nämlich Rechtsextreme aus dem Ort Jameln, die vielleicht einigen von euch und Ihnen bekannt ist, weil dort nämlich seit etlichen Jahren die rechtsextreme Szene auch wirklich die Dominanz innehat. Dominanz innehat heißt, dass dort eigentlich fast nur noch eine Familie lebt in diesem kleinen Ort, die nicht rechtsextrem ist. Der Rest des Ortes ist rechtsextrem oder hat zumindest nichts gegen diese Rechtsextremen. Aber was durfte ich erleben, als ich letzte Woche bei dem Stadtrat einer Sondersitzung gewesen bin, bei einem Ausschuss über Ordnung, Sicherheit und Umweltschutz? Dort wurde diskutiert, wie man die Flüchtlinge am schnellsten abschieben könnte. Also die Opfer wurden zu Täter gemacht und gleichzeitig dann eben auch noch versucht, wie diskutieren, wie sie abgeschoben werden können. Das ist ein Beispiel von ganz vielen, wenn man das aufs Jahr sieht. Und hier sieht man die aktuellen Zahlen. Und das sind keine Zahlen von Journalistinnen und Journalisten, sondern das sind Zahlen des Bundesamts für Verfassungsschutzes, wo man beispielsweise, vielen Dank, sehen kann, dass wir einen enormen Anstieg von rassistischen Übergriffen haben. Nämlich genau die beiden Balken, die hier sind, wo man sieht 1.418 im Vergleich. Das heißt eigentlich, dass täglich mindestens eine rassistisch motivierte Straf- und Gewalttat verübt wird. Täglich heißt natürlich statistisch gesehen, dass es an einem Tag auch mehrere sein können. Und ich habe eben nur rassistisch gesagt. Das ist noch nicht dabei eingerechnet, rechtsextrem motivierte Gewalttaten. Eine Kollegin bei der TAZ hat das mal grafisch versucht zu erfassen, wo es Brandanschläge gegeben hat. Und hier sieht man alleine schon eine enorme Ballung. Man sieht hier die enorme Ballung in Sachsen. Man sieht sie aber eben auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und vielleicht zur Überraschung, Bayern hört das nicht so gerne. Bayern und Nordrhein-Westfalen. Tatsächlich haben Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung nämlich auch schon vor Jahren angedeutet, dass bei den rechten Einstellungen, und da merkt man eben, man muss immer genau überlegen, über was redet man, reden wir über Gewalt, reden wir über Einstellung, reden wir über Wahlverhalten, um Vergleiche aufzumachen. Bei den Wahlverhalten muss man deutlich sagen, dass in Ostdeutschland die Bereitschaft größer ist, rechtsextrem zu wählen. Wenn wir rechtspopulistisch sagen, sieht es schon etwas anders aus. Wenn wir aber über Einstellung reden, müssen wir sagen, dass wir genauso ähnliche Einstellungsmuster wie in Sachsen als auch in Bayern haben, zu rechten Einstellungsmustern. Die bayerische Landesregierung fand das gar nicht so toll, hat im Übrigen versucht, eine Gegenstudie zu veröffentlichen, vor etlichen Jahren, die ist bis heute nicht erschienen. Ein Fall wird hier vielleicht auch etwas deutlich, warum Nordrhein-Westfalen? tatsächlich Nordrhein-Westfalen, weil dort eine der neueren Parteien im rechtsextremen Parteienspektrum sehr aktiv ist, die Partei die Rechte, die äußerst militant ist. Und tatsächlich merkt man es eben auch, dass da auch dann in dem Bundesland der Anstieg oder die Brandanschläge so stark gewesen sind. Und nur zwei Beispiele aus Norddeutschland, die auch gleich etwas pointieren, was ich denke, was wir nicht immer mitdenken. Was Sie hier seht, ist das Kinderzimmer in Salzhelmendorf. Am 28. August 2015 verübten zwei Männer und eine Frau, im Übrigen sind öfters Frauen bei rechtsextremen Straf- und Gewalttaten beteiligt, das wird immer ein bisschen weggeblendet. Ich habe manchmal auch den Eindruck, die Sicherheitsbehörden denken auch immer, ach, Frauen, die sind so nett, die sind so kommunikativ, die sind so lieb. Dass Frauen schon immer in der Geschichte des rechten Terrors eine große Rolle gespielt haben, ist oft nicht im kollektiven Bewusstsein. Tatsächlich hat sie nämlich den Wagen gefahren und einer der Männer hat den Molotow-Cocktail in das Kinderzimmer geschmissen, das ihr dort seht oder sie hier sehen. Man muss sagen, Glück gehabt im Unglück, das Kind hat zufälligerweise bei der Mutter geschlafen, sonst, man sieht das an dem Bild, ahnt man, was passiert ist. Auch hier bin ich bei dem Prozess dabei gewesen und ich sage das jetzt so böse, wie ich es wahrgenommen habe, als die Opfer geredet haben, die 29 Menschen, ein paar Flüchtlinge dort gesprochen haben, die betroffene Familie gesprochen hat, hat man hinten im Saal gekichert. Als das Urteil gesprochen worden ist, ein sehr hartes Urteil gegen beide Männer und die eine Frau, war Weinen und Jaulen. Null Empathie, null Solidarität für die Flüchtlinge. Ich fand das ehrlich gesagt fast genauso erschütternd wie die Tat, die glücklicherweise deswegen so schnell aufgeklärt worden wurde, weil hier trifft es nämlich zu, beide sind in der rechtsextremen Szene involviert gewesen, beide sind auch alkoholisiert gewesen, darum musste nämlich die Frau fahren, die anderen beiden Männer hätten es gar nicht mehr geschafft und sie sind so dämlich gewesen und haben auch noch das eigene Fahrzeug genommen. Nichts gegen die Polizei, aber dass dann ein schneller Ermittlungserfolg da ist, weil Anwohner das aufgefallen ist, dass dort ein fremdes Auto vor der Tür geparkt hatte, hat es natürlich leichter gemacht. Im Übrigen waren sie auch, jetzt kann ich es mal nicht verkneifen zu sagen, in der Schule darf man das vielleicht auch so sagen, dann waren sie auch noch so dämlich und haben auf Facebook auch noch etliches dazu gepostet, was mit dazu geführt hat, dass man sie relativ schnell identifizieren konnte. Wenn die Neger brennen, dann mache ich eine richtige Party, sinngemäß zitiert, da muss man sich nicht wundern, dass die Polizei dann schnell klopft. Das ist so das klassische rechtsextreme Gewaltmilieu, was wir dann auch so sehen. Beziehungsweise hier wollte man das leider am Anfang auch nicht sehen. Da tat man so, als ob man hätte keine Szene vor Ort. Fakt ist, natürlich muss man heute vorsichtig sein, Szenen vor Ort sind nicht mehr so wie vor 7, 8 Jahren. Wenn wir im Internetzeitalter sind, sind Szenen natürlich auch virtuell. Und die beiden waren nämlich im Internet mit der rechten Szene vernetzt, aber in keiner Kameradschaft, zum Beispiel, wie wir das sonst immer so gesagt haben. Ein anderer Fall, glücklicherweise ohne Opfer. Am 9. Februar 2015 flog ein Brandsatz in eine Doppelhaushälfte am Golfplatz in Escheburg. Die Adresse sagt es schon so ein wenig, das ist schon eine gute Adresse. Und tatsächlich ist es auch so, ein wohlbetuchtes Milieu, kurz vor Hamburg. Tatsächlich haben dort Anwohner, weil dort 6 Geflüchtete aus dem Irak einziehen wollten in eine Doppelhaushälfte, massenweise Protest ausgelöst. In der Form, dass sie den Bürgermeister verbal bedroht haben, dass sie zum nächsten Amt gegangen sind, Verwaltungschefin auch dort bedroht haben. Und in seiner Rage, nenne ich das jetzt mal, hat kein Rechtsextremer, sondern ein besorgter Bürger, ein Hamburger Steuerbeamter, den Brandanschlag verübt. Tatsächlich genau gewartet, wann die Polizei dort war, weil sie nämlich schon geahnt haben, es könnte dort eskalieren. Als die Polizei weggefahren ist, hat er den Brandsatz gelegt. Auch hier bin ich bei der Verhandlung gewesen. Tatsächlich hat auch er sich vor allen leid getan. Auch das Urteil ist sehr hart gewesen. Und man muss hier sagen, hier haben wir genau das Phänomen, dass wir eigentlich längst schon bei diesen sogenannten Wutbürgern längst auch davon ausgehen müssen, dass es Tatbürger sind. Statistiken der Polizei belegen immer wieder, dass die meisten rassistisch motivierten Anschläge nicht aufgeklärt werden. Was unter anderem zur Folge hat, dass man sich denkt, kann man ja mal machen. Erwischt zu werden, ist eigentlich nicht so wahrscheinlich. Und wir wissen leider auch aus Jugendstrafverfahren und auch aus der Forschung dazu, dass das motiviert. Keine Strafverfolgung, keine Konsequenz hat zur Folge, dass man denkt, geht doch, können wir machen. Und erst recht, wenn wir eine Stimmung in der Mitte der Gesellschaft haben, und die Friedrich-Ebert-Stiftung hat mehrere Studien dazu gemacht, wo wir sagen müssen, es gibt ca. 40% bis 50%, es kommt auf die Fragestellung an, Menschen, die in der Bundesrepublik der Meinung sind, dass so viele Flüchtlinge in Deutschland leben. Ich habe auch oft bei Verfahren schon erlebt, dass tatsächlich die Täter dann sagten, wir haben gemacht, wovon man zu Hause redet. Wir haben gemacht, was ich im Sportverein höre. Wir haben gemacht, was ich bei der Freiwilligen Feuerwehr höre. Und das ist, glaube ich, auch genau die neue Qualität, dass wir leider erleben müssen, dass Menschen sich motiviert fühlen von das, was in der Mitte der Gesellschaft diskutiert wird. Und eine Partei, die wurde vorhin schon erwähnt, ist tatsächlich die Partei, wo man sagen kann, der Gewinnerin der letzten Jahre. Keine Wahl, wo die AfD nicht angetreten ist, wo sie enorm erfolgreich gewesen ist. Ihr seht hier, Sie sehen hier Armin Paul Hampel, den Landesvorsitzenden der AfD in Niedersachsen mit Björn Höcke, den Landesvorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden in Thüringen der AfD. Björn Höcke ist immer wieder durch die Medien gegangen, weil er als weit, weit rechts außen der AfD gilt, weil er tatsächlich auch einschlägige Reden gehalten hat, beispielsweise beim Institut für Staatspolitik, ein neurechtes Institut, was in Schnellroda in Sachsen-Anhalt sitzt, wo er unter anderem darüber spekuliert hat, dass es biologisch bedingt einen afrikanischen Ausbreitungstypen geben würde und einen europäischen Ausbreitungstypen geben würde. Kurz gesagt, die Afrikaner würden mehr Kinder produzieren und unverantwortungslos wie die afrikanischen Männer sein, sich nicht um die Kinder kümmern, die europäischen Männer seien ganz, ganz anders. Danke, dass da mal jemand lächelt. Da merkt man eben auch, wie mit Klischees gearbeitet wird. Aber man sieht hier auch etwas anderes. Armin Paul Hampel ist nicht irgendwer. Armin Paul Hampel war ein Starjournalist der ARD, aus einem gut situierten Milieu, gebildet, weltgewandt, weltgereisen, Auslandskorrespondent, und hat überhaupt gar keine Probleme, mit einem Rechtsaußen der AfD zusammenzuarbeiten. Und das ist auch tatsächlich, was wir immer mehr erleben, diese Scheu, diese Scham, dass man sich von den Rechtsaußen in der AfD distanziert, ist nachhaltig mit den Wahlerfolgen Schritt für Schritt verschwunden. Sie sind eine einheitliche Partei, die zusammensteht. Bei allen, wo man immer wieder mal hört, ach nein, das hat er so nicht gemeint, das teile ich nicht so. Sie stehen eng zusammen. In Lüneburg, das wurde vorher netterweise gesagt, haben wir nun eine Kreistagsfraktion. Es ist genauso. Man distanziert sich immer nach außen zu den Rechtsaußenformulierungen und zu dem Personal, aber es hat nie Konsequenzen. Und ich nenne hier nur ein Beispiel, hier nochmal die Fraktion, wie sie im Kreistag sitzt, aber ich nenne hier einfach mal ein Beispiel auf dem Blog von Stefan, wo er nämlich unter anderem, man kann es ein bisschen schlecht lesen, ich fasse das ganz kurz zusammen, Moslems im Wunderland. Was ist seine zentrale These? Der Weihnachtsmarkt heißt Wintermarkt. So weit ist es schon gekommen. Unser heiliger Weihnachtsmarkt, und wir können ihn nicht mehr so nennen, weil die Moslems sich dadurch sozusagen religiös benachteiligt fühlen würden. Der Weihnachtsmarkt heißt oft mittlerweile, schon seit etlichen Jahren, auch schon vor der Flüchtlingswelle, Wintermarkt aus einem ganz banalen Grund. Dann darf er länger aufhaben und früher starten. Es ist ein rein kommerzieller Aspekt. Darüber kann man vielleicht auch diskutieren, wie weit das Christentum hier durch den kommerziellen Druck in Frage gestellt wird. Aber Fakt ist, die Wintermärkte heißen Wintermärkte, weil dann mehr Glühwein und mehr Bratwürste verkauft werden können. Und nicht, weil irgendwelche Moslems jetzt hier vermeintlich mehrheitlich eine Stimmung entwickelt hätten, dass wir uns nicht mehr trauen könnten, unsere Weihnachtsmärkte Weihnachtsmärkte zu nennen. Aber das ist genau, was wir als Populismus meinen. Es wird ein Fakt aufgegriffen und populistisch hochgespielt, ohne die Fakten eigentlich genau zu analysieren. Und eben habe ich das schon fast ein wenig vorweggenommen und ich deute es hier nochmal ganz kurz an. In Mecklenburg-Vorpommern hat die AfD mit 20%, mit knapp 20%, 20%, Entschuldigung, habe ich verlesen, 20,8%, wieder mal eine Wahl gewonnen. Ihr seht hier, Sie sehen hier den Radiomoderator live Erik Holm, auch er nach außen den Moderat. An dem Bild finde ich aber etwas anderes interessant. Man sieht ja nämlich Alexander Gauland und Beatrice von Storch. Und beide sind Gründungsmitglieder der AfD. Und wenn ich das so sagen darf, in Medien und Politik beginnt hier eigentlich schon der Fehler. Man hat immer so getan, es gäbe nur Bernd Lucke und es gäbe nur bei der AfD dieses Thema Euro, Rettung, ja, nein. Fakt ist, die AfD von Anbeginn war eine breit rechts aufgestellte Partei. Alexander von Gauland ist bei der CDU rausgeschmissen worden, weil er versucht hat, einen Halbnazi, nenne ich das jetzt mal mit aller Vorsicht, vor etlichen Jahren in ein wichtiges Amt zu heben, als er noch Staatssekretär gewesen ist für die CDU. Darüber ist er geschasst worden. Und tatsächlich ist er jemand, der für den rechten Flügel innerhalb der CDU schon Jahrzehnte arbeitet. Beatrice von Storch ist auch nicht irgendwer, sie kommt aus Schleswig-Holstein und ist massiv beteiligt an den ganzen Bewegungen, die wir so als Lebensschutzbewegung nennen. Massiv gegen Abtreibung, um ein Beispiel zu benennen. Und tatsächlich eben merkt man auch zwei verschiedene Themenaspekte plus dem Euro-Debatte. Also wir haben schon immer mit einer breit aufgestellten AfD zu tun gehabt. Bei der Wahlwanderung in Mecklenburg-Vorpommern konnte man dann auch genau etwas erleben, wo ich auch sage, es gibt immer so eine Verzerrung der Debatte. Ja, 16.000 Wähler der Linken sind rübergegangen. Und gern wird in Medien und Politik gleich diskutiert, ach seht an, linke Extreme, rechte Extreme, da wandern sie hin und her. In Wirklichkeit müssten wir viel mehr diskutieren, wieso 22.000 Wähler der CDU übergelaufen sind Und wir müssen auch darüber diskutieren, wie es möglich gewesen ist, dass 55.000 Nichtwähler sie erreicht haben. Und unter den 22.000 anderen, die hier stehen, sind 20.000 NPD-Wähler. Also auch hier ist eigentlich eine viel genauere Analyse geboten und eine viel genauere Diskussion, die meiner Meinung nach, wenn ich das so plakativ sagen darf, eine andere Richtung haben muss, nämlich die Frage hat zurzeit, nicht die Linke hat ein Problem mit der AfD, sondern inwieweit schafft der Konservatismus heute noch sein Milieu zu binden oder wiederzugewinnen, beziehungsweise was ist heute noch Konservatismus, was unterscheidet eine rechte CDU von der AfD? Und hier merkt man, dass genau die AfD die CDU enorm unter Druck setzt und ich befürchte, dass wir da noch lange nicht am Ende der Auseinandersetzung sind. All das darf nicht davon wegtäuschen, dass wir natürlich auch, so erfreulich das sein mag, 20.000 Stimmen der NPD sind gegangen. Prompt hat auch Udo Pasteurs es nicht geschafft, in dritter Folge in den Landtag zu ziehen. Aber tatsächlich ist es so, dass die NPD natürlich immer noch bundesweit auch eine Rolle spielt. Auch hier gibt es leider in Medien und Politik so den Hang, ich sage das jetzt mit aller Vorsicht, wenn die nicht im Bundestag sind, wenn die nicht im Landtag sind, dann wird ganz oft der Rechtsextremismus so by the way mitverhandelt. Tatsächlich wissen wir eben auch aus Studien und über Langzeitbeobachtungen, dass sehr wohl subkutan immer wieder diese Partei auch wirkt auf Kreisebene, auf Kommunalebene. Und bitte nehmen Sie es mir nicht übel, ich war vorhin hier auf dem Klo und was sehe ich als erstes, purer Zufall vielleicht, da habe ich das Klo getroffen, wo zwei NPD-Aufkleber abgerissen sind. Abgerissen, das ist das eine, aber sie wurden hingeklebt. Damit meine ich genau das, es ist eben präsent, auch wenn sie auf hoher Politik nicht so präsent sind. In Niedersachsen hat nämlich auch die NPD beispielsweise bei den Kommunalwahlen auch Mandate verloren, aber eben auch einige gewonnen oder weiter behalten können. Und hier will ich nur auf die Region Königslutter hinweisen. Königslutter liegt kurz zwischen Braunschweig und Wolfsburg. Die Brüder Adolf und Friedrich Preuß sind wahrscheinlich die längsten Kommunalvertreter der NPD überhaupt. Seit den 60er Jahren sitzen die dort in der kommunalen Vertretung. Und erst als beispielsweise wir mal als Taz nachgefragt haben, wie kann denn sein, dass ein Rechtsextremist auch sogar dort im Kirchenvorstand mit tätig ist, war großes Fragezeichen bei der Kirche. Nach langem Hin und Her hat es eine Auseinandersetzung gegeben, auch der NDR hat dann berichtet und die Zeit. Und tatsächlich hat die Kirche sich dann von den Funktionsträgern der NPD getrennt und dann auch eine inhaltliche Debatte begonnen, wo sind eigentlich unsere Grenzen zu diesem Mann in diesem konkreten Fall. Die AfD ist tatsächlich aber die erfolgreichste Neugründung überhaupt in der Parteiengeschichte der Bundesrepublik. Sie besteht erst seit 3 Jahren und sie hat, wie gesagt, bei jeder Wahl gewonnen. Was bei uns vielleicht nicht ganz so wichtig ist, aber in Ostdeutschland ein ganz zentrales Argument ist, ist die Inszenierung, sich als Teil der Widerstandsbewegung in der DDR zu inszenieren. Das ist damit gemeint, wenn es heißt, 1989 hat gezeigt, dass wir gemeinsam etwas bewegen können. Tatsächlich ist das auch einer der zentralen Punkte, die ich immer wieder erlebe, dass die AfD sich dahin stellt und sagt, wir wollen nicht in einer DDR 2.0 leben. Und damit meinen sie die Bundesrepublik. Weil angeblich die Grünen, die Sozialdemokraten und die Linken hier die Meinung bestimmen würden. Man muss sich nochmal die Wahlergebnisse angucken, alleine da würde ich schon Fragezeichen hinterstellen, um es vorsichtig zu formulieren. Bernd Lucke, der Gründer der AfD, hat immer wieder betont, sich von weit, weit rechts abgegrenzt zu haben. Das stimmt zum Teil und es stimmt zum Teil eben nicht. Unerwünscht ist gewesen in der AfD anfänglich die NPD mit NPD-Mitglieder und Mitglieder der Deutschen Volksunion. Keine Probleme hatten sie gehabt, Mitglieder der Partei Die Freiheit, der Schildpartei, Bund Freier Bürger, die Republikaner aufzunehmen. Neue, verschiedene Gründungen aus dem rechtsextremen Parteienspektrum. Und womit sie nie Probleme hatten, waren eben auch Mitglieder aus rechtsextremen Burschenschaften aufzunehmen. Hier die Landesliste beispielsweise der AfD bei der Landtagswahl 2016 in Mecklenburg-Vorpommern. Und das sind hier nur Mitglieder, die jetzt auch im Landtag sitzen oder Listenplätze hatten, die alle aus rechtsextremen Burschenschaften kommen. Nicht jede Burschenschaft ist rechtsextrem, aber vielleicht haben einige von Ihnen, von euch mitbekommen, vor ein paar Jahren hat es einen großen Streit gegeben, inwieweit jemand Mitglied einer Burschenschaft sein darf, wenn er nicht deutscher Abstammung ist. Nämlich ein Mitglied in einer anderen Burschenschaft chinesischer Herkunft hat ihn gar nicht interessiert. Er war bei der Bundeswehr, hat Mensuren geschlagen, also wirklich von meiner Warte aus gesehen doch ein recht konservativer junger Mann. Sollte seine Burschenschaft führen. Es hat Ärger gegeben. Letztlich hat der Dachverband der deutschen Burschenschaften sich an dieser Frage fast gespalten. Über die Hälfte der Mitglieder sind ausgetreten der Burschenschaften. Und die Burschenschaften, die noch drin sind, da sagen wir, die sind nicht nur elitär, antifeministisch, meistens auch homophob, sondern die sind auch wirklich rechtsextrem, wenn sie an der Frage nicht gegangen sind. Und hier nur ein Beispiel. Ralf Weber, Kandidat für Vorpommern Greifswald, ein Juraprofessor, der gerne mit Thor Steiner Klamotten an der Universität erschienen ist und gleichzeitig Reichsbürger hofiert hat oder eben auch beispielsweise einen bekannten rechtsextremen Musiker ermöglicht hat, seine Doktorarbeit zu schreiben. Und er ist jetzt mittlerweile für die AfD im Landtag. Er ist auch nicht dort irgendwer, sondern ist dort auch in höherer Fraktionsfunktion. Und eben gerade habe ich schon eine Person erwähnt, Björn Höcke. Ihr seht ihn hier, Sie und ihr seht ihn hier in der Mitte. Er ist quasi die Speerspitze tatsächlich des rechten Flügels innerhalb der AfD, wobei ich heute schon vorsichtig sagen möchte, er ist derjenige, der offen aufgetreten ist, die anderen haben sich diskret zurückgehalten. An dem Bild ist nämlich besonders schön, aus meiner Warte aus, dass ihr dort auch und Sie André Poppenborg seht, den Spitzenkandidaten, der mittlerweile die AfD in Sachsen-Anhalt führt im Landtag, und Andreas Kalbitz. Andreas Kalbitz kommt auch aus einer Schülerstudentenburschenschaft. Und tatsächlich ist Andreas Kalbitz der Fraktionsvize in Brandenburg, also der zweite Mann in Brandenburg hinter Gauland. Und wir können genau belegen, dass er bei allen Treffen um den Höckeflügel dabei gewesen ist, die Grußworte von Gauland präsentiert hat und damit signalisiert hat, wir stehen zu Höcke und nicht zu Lucke. Und tatsächlich müssen wir auch sagen, dass dann auf dem entscheidenden Parteitag 2015 Bernd Lucke ja massiv verloren hat. Und was ihr hier seht und Sie hier sehen, ist die Wunschliste der patriotischen Plattform und des Flügels. Das sind zwei rechte Strukturen innerhalb der AfD. Und man sieht hier auch etwas Besonderes. Man ist auch sicher gegangen. Man hat nicht nur den Leuten bei der eine Namensliste gegeben, sondern sie ist gleich mit Bild veröffentlicht. Ich denke, aus gutem Grund, falls sich jemand von denen mich beim Parteitag zu Wort gemeldet hat, konnte man gleich sehen, ach, das ist der, den soll ich also wählen. Ich kürze das ab. Tatsächlich sind von den 13 Vorstandsmitgliedern 10 Mitglieder genau von der Wunschliste des rechten Flügels der AfD. Das nennen wir ein Durchmarsch. An der Stelle hat sich die Partei entschieden. Und jetzt könnte ich stundenlang darüber referieren, wo, wann, wie in den letzten 2 Jahren oder anderthalb Jahren wir erleben durften, dass die Partei sich mehr und mehr nach rechts weit außen geöffnet hat. Beispielsweise durch Interviews in Zuerst. Die Zuerst ist eine rechtsextreme Zeitschrift aus Martinsrade bei Kiel in Schleswig-Holstein, wo wir belegen können, dass der Herausgeber Dietmar Munier keine Probleme hat, auf seine Sonnenwendfeier Holocaust-Leugner einzuladen. Und ihr seht, ich springe jetzt ein bisschen. In diesem Milieu erleben wir tatsächlich eben auch ein engeres Zusammenspiel zwischen sogenannten Intellektuellen, die auch hier in der Ausstellung präsentiert werden, beispielsweise durch die Zeitschrift Junge Freiheit. Die Junge Freiheit ist die erfolgreichste Zeitungsgründung der neuen Rechten, mittlerweile über 30 Jahre alt. Das zweite große erfolgreiche Projekt ist hier zu sehen, das ist das Institut für Schnellroder, um Götz Kubitschek und Ellen Kositzer. Ellen Kositzer ist im Übrigen auch eine der wenigen Frauen, die ideologiebildend in der Szene tätig ist. Dieses Institut hat unter anderem als ein Angebot Akademien für Menschen unter 35 Jahren. Aus einem ganz gezielten Grund, sie wollen den elitären akademischen Nachwuchs sozusagen ideologisch schulen. Ich bin dort gewesen, unangemeldet, wie man das manchmal als Journalist macht, weil ich schon geahnt habe, wenn ich die offiziell frage, werden die uns kein Interview geben. Tatsächlich haben sie mich dann durch das Gebäude geführt und dann eben auch ein wenig über ihre Arbeit erzählt, mich letztlich aber dann auch ehrlich gesagt relativ angefeindet und dann auch vor die Tür gesetzt. Tatsächlich ist nach unserem Besuch für die Taz die FAZ auch dort gewesen. Für mich haben sie es nicht so in Pose geworfen. Von Götz Kubitschek und Ollen Kositzer auf dem Rittergut, das im Übrigen 700 Jahre alt ist. Zu diesem Netzwerk gehört der Verlag Antaios, die Zeitschrift Sezession, das Webportal Sezession.net und ihre Sommer- und Winterakademien. Und eine dieser Winterakademien, von der hatte ich vorhin schon erzählt, nämlich die, wo Björn Höcke über diesen unterschiedlichen Ausbreitungstyp gesprochen hat. Tatsächlich hat diese Veranstaltung hier stattgefunden, weil das Institut für Staatspolitik, wo Sie auch wohnen mit Ihren Kindern, für größere Veranstaltungen zu klein ist. Sie und ihr könnt euch vorstellen, wenn man dort in dem kleinen Ort, dort gibt es nicht viel, den Besitzer der Gaststätte fragt, sagen Sie mir, haben Sie vielleicht ein Problem, dass da so weit rechte Persönlichkeiten bei Ihnen referieren, dass ihm das relativ egal ist. Weil damit macht er sein Geld. Ansonsten passiert dort leider nicht viel. Und Björn Höcke, das habe ich schon vorweggenommen, hat genau dort diese Rede gehalten über diesen unterschiedlichen Ausbreitungstyp. Und wenn Sie ermögt, können wir uns mal 2,5 Minuten des Beginns der Rede anhören. In einem Seminar hätte ich jetzt gefragt, was ist Ihnen, was ist euch aufgefallen? Hier fasse ich es kurz zusammen. Als erstes denke ich, ist hier relativ offensichtlich das ganz klassische rechtspopulistische Argument, ich bin ja in die Politik getrieben worden, ich bin ja gar kein Politiker. Das wird immer ganz gerne in Szene geworfen. Ich bin ja einer vom Volk und die da oben, die Elite, macht, was sie will. Das ist eine ganz klassische rhetorische Figur des Rechtspopulismus, die er präsentiert. Ich finde auch sehr spannend, dass er dann auch sagt, wir wollen dienen. Und wenn man es öfters hört, fällt es dann vielleicht auch auf, dienen? Die wollen führen. Der will in den Staatsdienst, der will Staatssekretär werden, der möchte gern Gymnasiallehrer, Professor werden oder er möchte Offizier werden. Der will nicht bei der Bundeswehr der einfache Soldat sein, der will auch nicht irgendwie normaler Jurist sein oder ein einfacher Lehrer sein. Und da merkt man eben auch genau diesen elitären Anspruch dieses Milieus. Und für mich als Rechercheur ist hier natürlich interessant, dass er sich ein bisschen verplappert. Er sagt nämlich so, by the way, vor Jahren habe ich ja mit dir, Götz, damit meint er Götz Kubitschek und Karl-Heinz Weißmann, haben wir da ja schon mal drüber geredet. Das heißt, seit Jahren ist auch er in diesem neurechten Netzwerk involviert. Karl-Heinz Weißmann ist kein geringerer als das Virus Rektor der jungen Freiheit. Er ist der Vordenker der neuen Rechten in Deutschland, im Übrigen Gymnasiallehrer in Nordheim. Tatsächlich, als letzten Gedanken bei ihm hier auch nochmal, den ich interessant finde, er sagt dann auch noch, wir wollen diesem Staat dann dienen, wenn er wohl geordnet ist. Ich höre daraus, dass hier die Systemfrage gestellt wird. Diesen Staat, so wie er jetzt besteht, den wollen sie nicht dienen. Sie wollen etwas anderes. Meines Erachtens auch bis heute einer der verkannten Aspekte in der Auseinandersetzung. Man rennt der AfD oder Pegida immer in dieser Flüchtlingsfrage hinterher. Man hat nicht den Mut zu fragen, wo wollt ihr eigentlich hin? Was für einen Staat wollt ihr? Und hier springe ich an der Stelle nur aus Zeitgründen. Und ihr seht, ich habe einiges vorbereitet. Ihr habt Glück gehabt. Aber weil sie hier auch eine Rolle spielen, nicht bundesweit, aber hier doch in Lüneburg, aber durch bundesweite Aktion trotzdem großes Medienecho hervorgerufen haben, ist ein Teil dieser Bewegung auch die identitäre Bewegung. Hier sieht man, wie sie das Brandenburger Tor gestürmt haben. Einige waren ganz echauffiert, oh mein Gott, wie kann man das machen? Man muss nicht gleich, finde ich, bei jeder Aktion in Ohnmacht fallen. Da haben auch schon andere drauf gesessen mit anderen Botschaften, da kann man auch ein bisschen entspannter sein. Traurig ist leider eher, dass bei der identitären Bewegung viel zu wenig auf den Inhalt geachtet wird. Die identitäre Bewegung hat ihre Vorläufer in Frankreich 2012 und tatsächlich ist die zentrale These der identitären Bewegung, dass die deutsche Bevölkerung durch die etablierten Parteien ausgetauscht werden sollten durch die Flüchtlinge, damit die etablierten Parteien ihre Macht erhalten könnten. Das ist schon fast verschwörungstheoretisch. Tatsächlich nennen sie das auch den großen Austausch. Die identitäre Bewegung ist ganz eng mit der AfD involviert. In einer rechten Zeitung, die ich gerade heute am Bahnhof gekauft habe, sagt Alexander Gauland, Bundesvize und eben Chef in Brandenburg des Landtags, dass er mit der identitären Bewegung sehr wohl sich vorstellen kann, dass die doch alle bei ihnen eintreten könnten. Das ist deshalb so interessant, weil die identitäre Bewegung vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und es ist deshalb auch interessant, weil es eigentlich einen Unvereinbarkeitsbeschluss der AfD mit der identitären Bewegung gibt. Da merkt man auch, der Bundesspitze ist das schon mittlerweile egal. Das Besondere an der identitären Bewegung ist, dass sie moderner, peppiger daherkommt und stylischer. Martin Sellner, Philosophie- und Jurastudent aus Wien, ist einer der führenden Köpfe der Bewegung. Er wird schon in der Neurechten, in der Zeitung, die ich erwähnt habe, die Jürgen Elsässer herausgibt, kompakt als der neue Rudi Dutschke geführt, also ein neuer Revolutionär. Und da wird natürlich auch versucht, Traditionslinien aufzubauen. Das Besondere an ihnen ist, dass sie tatsächlich vor allem in den sozialen Netzwerken anfänglich sehr, sehr aktiv vor allem gewesen sind. Erkennt man oben das eine Motiv? Ich glaube, den Film kennt mittlerweile jeder, 300. Die zentrale Botschaft, da ist auch das Symbol her. Die Spartianer haben halt das persische Heer an dem einen Pass aufgehalten. Und man sieht hier, wie der spartanische König den persischen Unterhalter in den Abgrund stößt und dann die Schlacht dann beginnt und wir alle wissen, wie es ausgeht. 300 sterben. Eine Kollegin bei der Taz, ich betone jetzt auch mal weiblich, meint, naja, wenn das die Botschaft der identitären Bewegung sein sollte, das Symbol der Spartaner, ist das eigentlich unglücklich gewählt. Erstens sind 300 gestorben in der Schlacht und den Krieg haben sie insgesamt auch verloren. Tatsächlich merkt man aber hier dieses heroisch-männliche und dieses Nicht-Zurückgehen-Wollen, dieses Kämpfen-Wollen und Durchhalten-Wollen. Und tatsächlich reden die nicht nur, netterweise, selber schuld, wenn man das ins Internet stellt, Kontrakultur in Halle. Kontrakultur in Halle ist die identitäre Gruppe in Sachsen-Anhalt, in dem kleinen, in dieser Stadt, hat selbst darauf veröffentlicht, dass sie vom 15. bis 20. August in den französischen Alpen gewesen sind, um dort an der Sommeruni der identitären Bewegung teilzunehmen. Und allein das Bild sagt schon alles, dort wird eben auch Kampfsport geübt. Also es ist nicht nur ein intellektueller Haufen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und als letztes würde ich euch und Ihnen gerne zeigen die sogenannte Kriegserklärung. Die Kriegserklärung dauert 3 Minuten. Der Name ist leider Programm. Und diejenigen von Ihnen, von euch, die es noch nicht gesehen haben, werden, fasse ich es vorweg schon kurz zusammen, es ist ein Frontalangriff verbaler Art auf eine jegliche Form von gleichberechtigter, offener, weltfreundlichen Gesellschaft. Ich sagte es schon, die identitäre Bewegung hat in Frankreich ihren Startpunkt gehabt. Dieses Video ist der Grund gewesen, warum sie in Österreich und Deutschland dann auch sich Gruppen gefunden haben. Die österreichische identitäre Bewegung hat den französischen Video untertitelt. Ich befürchte, das Besondere an diesem Video ist nicht nur die Botschaft, sondern eben auch, dass er gut gemacht ist. Wir erleben längst, dass es überhaupt gar kein Problem ist, für diese Szene sich modern, aktuell zu präsentieren. Ich möchte hier aber nur einen Satz hervorheben oder zwei. Der eine, wo aufgelistet wird, Erbe, Schicksal, Blut, Tradition. Das Besondere daran ist, so modern es daherkommt, das nennen wir völkischen Nationalismus. Diese Kombination, und das ist auch genau das Besondere, es ist modern aufgemacht, aber es ist nichts anderes als das, was wir seit 1870 in Deutschland und europaweit kennen. Dass sozusagen das eigene Volk über alles andere gestellt wird und eine Gruppe bestimmt, wer zu diesem Volk dazugehört und wer eben nicht dazugehört. Und genau das macht die identitäre Bewegung. Und dass tatsächlich aktuell jetzt auch noch Alexander Gauland sagt, mit denen können wir zusammenarbeiten, deutet meines Erachtens an, dass wir es hier längst mit einem Kulturkampf von rechts zu tun haben, wo alle Grenzen dieses Milieu untereinander, wo man sagt, die sind uns vielleicht zu weit rechts, fallen gelassen werden. Man ist bereit, gegen die bestehenden bundesrepublikanischen Verhältnisse mit allen rechten Kräften zusammenzuarbeiten. Und ich befürchte, wir haben das zu spät gesehen. Vielen Dank.